Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia, in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer. Wie geht's Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 2. Januar 2020 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen die Kommentare und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Slogan. Dann hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesian für die Welt auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream www.voinews.id/German.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Zuerst hören Sie die Schlagzeilen. Präsident beauftragt die von Überschwemmungen von betroffenen Bewohnern zu retten. Präsident Joko Widodo und Prabowo diskutieren statistische Probleme in Yogyakarta. DPR beton die Regierung umfassende Notfallmaßnahmen zu ergreifen. Indonesien warnt China wieder von CEEI-Anspruch. Trump, USA und China beginnen sofort die zweite Phase der Handelsverhandlungen. Kim, Nordkorea wird neue strategische Waffen zeigen. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat die Regierung beauftragt, die Sicherheitsbehandlung der Bewohner, die von Überschwemmungen in Jakarta und deren Umgebung betroffen sind, in den Vordergrund zu stellen. Er forderte alle Seiten im Inland, sowohl die Regionalregierungen als auch die Nationale Behörde für Katastrophenmilderung BNPB und die Suche- und Rettungsteams SAR auf, zusammenzuarbeiten, die Überschwemmungen zu bekämpfen und die von Überschwemmungen betroffenen Bewohner zu retten. Dies sagte der Präsident Joko Widodo am Mittwoch, den 1. Januar 2020, im Präsidentschaftspalast von Yogyakarta. Dabei wurde der Präsident vom Staatssekretär Pratikno begleitet. Darüber hinaus forderte der Präsident Joko Widodo die Regierung auf, die öffentlichen Einrichtungen zu normalisieren, denn die Auswirkungen der Überschwemmungen können die Aktivitäten der Bürger beeinträchtigen. Der Präsident betonte auch, dass die Zentral- und Provinzregierung zusammenarbeiten müsse, die Überschwemmungen zu bewältigen. Einer der Schritte ist der Bau der Däme von Ciawi und Cimahi in Zentraljava. Der indonesische Präsident Joko Widodo traf sich mit dem Verteidigungsminister Prabowo Subianto am Mittwoch, den 1. Januar 2020, im Präsidentschaftspalast Agung Gebäude in Yogyakarta. Dem Präsidenten zufolge diene das Treffen mit Prabowo am Anfang des Jahres dazu, Probleme des Landes zu erörtern. Des Weiteren sagte Prabowo, dass das Treffen dazu diene, einen großen Plan des Präsidenten mit seinem Ministerium zu synchronisieren. Im zufolge habe der Präsident eine gute Strategie und Aussichten für die Verwirklichung dieses großen Plans. Prabowo sagte auch dazu weiter, er sei optimistisch, dass die großen Pläne des Präsidenten realisiert werden könnte. Er hat auch versprochen, zur Realisierung der Pläne hart zu arbeiten. Die Vorsitzende des Indonesischen Repräsentantenhauses DPR, Puan Maharani, forderte die Regierung über die Nationale Behörde für Katastrophenmilderung BNPB auf, eine umfassende Notmaßnahme zur Bewältigung von Flutkatastrophen in den Gebieten von Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang und Bekasi oder Jabodetabek zu ergreifen. Si sakte in ihrer Erklärung in Jakarta am Donnerstag, den 2. Januar, dass sie ein tiefes Beileid angesichts der Todesopfer in den Überschwemmungen ausrichtete. Sie betonte, dass bei jeden Katastrophen die Rettung der Opfer das Wichtigste sei. Deshalb wird der Evakuierungsprozess von Flutopfern bevorzugt. Puan Maharani erklärte, dass die allgemeinen Notfallmaßnahmen, die Rettung von Opfern, die Errichtung von Flüchtlingslager, öffentliche Küchen, die Sicherung von Häusern und Vermögen von Opfern und die Prävention von entstehenden Krankheiten nach der Flut umfassen. Das indonesische Außenministerium hat am Mittwoch, den 1. Januar, den historischen Anspruch der Volksrepublik Chinas über die ausschließliche Wirtschaftszone CEEI Indonesien in den Gewässern von Natuna abgelehnt. Indonesien hat die Ablehnung ausgerichtet, nachdem der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, bei einer regelmäßigen Pressekonferenz am Dienstag, den 31. Dezember 2019, sagte, dass China die Souveränität für die Nasha-Insel oder die Spratly-Insel, die direkt an das Natuna-Meer grenzt, habe. Geng Shuang fügte hinzu, dass China Hoheitsrechte und Gerichtsbarkeit für das Natuna-Gewässer habe. Nach dem Bericht von Media Indonesia in Jakarta hat das indonesische Außenministerium als Reaktion darauf ein Protestschreiben gegen Peking gesendet und den chinesischen Botschafter in Jakarta eingeladen, um eine Erklärung darüber zu bieten. Der US-Präsident Donald Trump sagte in Washington D.C. am Mittwoch, den 1. Januar, dass Washington und Peking bald Verhandlungen angesichts der zweiten Runde des Handels- und Wirtschaftsabkommens beginnen werden. Donald Trump sagte Reportern, dass das Abkommen mit China voraussichtlich am 15. Januar unterzeichnet werden solle. Die Vereinigten Staaten und China gaben bekannt, dass sie das Handelsabkommen der ersten Runde als ein Teil der umfassenden bilateralen Handelsabkommen abgeschlossen haben, um das Bemühen zur Lösung des Handelskrieges zwischen den beiden Ländern zu unterstützen. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un sagte am Mittwoch, den 1. Januar 2020, dass sein Land ein Nuklearprogramm weiterentwickeln und sofort eine neue strategische Waffe einführen werde. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Diese Erklärung von Kim Jong-un wurde veröffentlicht, nachdem die USA die festgelegten Frist des Jahresendes nicht hielten, um die Verhandlungen über die nukleare Abrüstung oder Denuklearisierung wieder anzufangen. Seit Samstag, den 28. Dezember 2019, hat Kim eine viertägige Sitzung des Komitees für Arbeitspolitik abgehalten, da die Vereinigten Staaten noch nie auf seine Aufforderung reagiert haben, um seine Haltung bei der Wiedereröffnung der Verhandlungsrunde zu mildern. Vorher hat Kim gewarnt, dass er einen neuen Weg einschlagen werde, wenn Washington seine Erwartungen nicht erfüllt. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.576,20 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielt einen Kurswert von 14.332,55 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.901,30 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 24 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Zuhörer der Voice of Indonesia, unser Kommentar behandelt heute das Thema Die Hoffnung auf das Jahr 2020, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Es ist bereits der zweite Tag im Jahr 2020. Einige Hoffnungen wurden im vergangenen Jahr geäußert. Nach der chinesischen Astrologie, die schon tausenden Jahren alt ist, ist 2020 das Jahr der Metallmaus. Wikipedia zufolge gibt es in der chinesischen Astrologie 12 Tiere, die das Jahr, den Monat und die Stunde darstellen. Viele Leute legen große Hoffnungen auf das Jahr 2020. Man vermutet, dass die politischen Spannungen wegen der gleichzeitigen Durchführung der Gouverneur, Bürgermeister und Bezirksleiterwahlen im September 2020 eskaliert sein wird. Bei den Wahlen im September 2020 werden auch wirtschaftliche Trends prognostiziert, die zwischen den Projekten, mit denen die neue Hauptstadt nach Kalimantan verlegt wird, tendenziell statisch oder sogar rückläufig sind. Der Optimismus der Regierung für wirtschaftliches und soziales Wachstum ist jedoch nach wie vor zu spüren, da der strategische Plan für den Ausbau der Infrastruktur bis 2020 abgeschlossen sein soll. Die Gouverneur, Bürgermeister und Bezirksleiterwahlen werden im September 2020 in 9 Provinzen, 224 Bezirken und 37 Städten gleichzeitig durchgeführt werden. Die diesjährige gleichzeitigen regionalen Oberhäupterwahlen werden von den Erfahrungen der letzten Wahlen beschattet. Laut dem Leiter des Informationszentrums des Innenministeriums, Bahtiar, gibt es 3 große Herausforderungen bei der Durchführung der Wahlen 2020. An erster Stelle steht die Herausforderung der Integrität, Professionalität und des Managements der Wahlverwaltung. Zweitens sind die Social Medien eine potenzielle Konfliktquelle. Drittens ist es die Identitätspolitik als die Konfliktquelle und die Auswirkungen eines übermäßigen Fanatismus auf die Figuren. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD schätzt, dass das Wirtschaftswachstum Indonesien im Jahr 2020 bei 5% liegen wird. Diese Zahl ist niedriger als die Prognosen des IWF und der Weltbank, wonach das Wirtschaftswachstum Indonesien 5,1% betragen wird. Die Asian Development Bank (ADB) prognostiziert indonesisches Wirtschaftswachstum von 5,2%. Die Schätzung der ausländischen Organisationen wie IWF, Weltbank und ADB gegenüber Indonesien scheint nicht allzu weit von der Regierungsschätzung von 5,3% bis 5,6% entfernt zu sein. Dies hat die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani bei einer Anhörung mit dem indonesischen Repräsentantenhaus DPR festgestellt. Nach Ansicht von Finanzministerin Sri Mulyani haben alle für 2020 vorbereiteten Rahmenbedingungen die gegenwärtigen globalen Bedingungen und die Zukunft berücksichtigt, die mit höheren Risiken verbunden sind. Die gleichzeitige regionale Oberhäupterwahlen, der Handelskrieg zwischen China und den USA, die Abschwächung des Weltwirtschaftswachstums und die Durchführung der nationalen Sportwoche werden sich sicherlich auf die gesellschaftspolitische Situation der indonesischen Wirtschaft auswirken. Darüber hinaus müssen die Drohung sinkender Ölpreise und die Drohung der Europäischen Union gegen den indonesischen Palmölexport die Regierung bei der Verwendung ihres Haushalts vorsichtiger machen, da die Deviseneinnahmen aus dem Export sinken werden. Die Aufhebung des Staatshaushalts für den Bau der neuen Hauptstadt muss auch die Regierung wachsam machen, um die soziopolitische wirtschaftliche Stabilität in Indonesien aufrechtzuerhalten. Es ist zu hoffen, dass sich die indonesische Wirtschaft stabilisiert, indem die Deviseneinnahmen aus nicht fossilem Handel und Dienstleistungen gefördert werden. Die Regierung sollte die Interessengruppen in jeder Region ermutigen, um das in jeder Region vorhandene Potenzial zu maximieren. Viele regionale Oberhäupter haben die Methoden geändert, um höhere Devisen hervorzubringen. Sie entschieden sich für die Steigerung des regionalen Einkommens durch Tourismus, da der wirtschaftliche Umsatz im Tourismus recht hoch ist. Der Tourismus kann nicht nur neue Arbeitsplätze eröffnen, sondern auch das Wachstum der kleinen und mittelständischen Unternehmen fördern. Hoffentlich wird das indonesische Volk im Jahr 2020 bessere Zugehörigkeit und Toleranz sowie besseres gegenseitiges Verständnis haben. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige historische Ereignisse passiert am 2. Januar in einigen Teilen der Welt wie folgt. Wir beginnen mit dem Ereignis vom 2. Januar 1929. Kanada und die Vereinigten Staaten stimmten dem Schutzplan für den Wasserfall Niagara zu. Niagara ist ein großer Wasserfall am Niagara-Fluss, der an der internationalen Grenze zwischen den amerikanischen Bundesland New York und der kanadischen Provinz Ontario liegt. Am 2. Januar 1929 einigten sich die USA und Kanada darauf, die Bemühungen zur Umleitung des Niagara-Flusses zu bündeln. Die beiden Länder hoffen, den Niagara Wasserfalls als eine der größten Touristenattraktionen in Nordamerika zu schützen. Beide Länder genehmigten eine Zuweisung von 2 Millionen US-Dollar für Bauarbeiten am Niagara-Fluss. Es ist geplant, starke Strömungen zu lenken und in bestimmten Gebieten Ausgrabungen durchzuführen, um den Wasserfall attraktiver zu machen und gleichzeitig die Auswirkungen der Erosion zu verlangsamen. Am 2. Januar 1942 besetzt sedia Panisa Arme die Philippinische Stadt Manila. Während der Besatzungszeit kam es zu Massenerschießungen, Folter und Vergewaltigungen japanischer Truppen gegen die Zivilbevölkerung. Menschen wurden lebendig verbrannt oder mit dem Samurai-Schwert geköpft. Die Besatzung von Manila war sehr wichtig, damit die japanischen Truppen das gesamte Territorium des Landes erobern konnten. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit der Geschichte über die Gründung des Mandala Kommandos. Das Mandala Kommando oder gekürzt KOLA ist ein Kommando, das am 2. Januar 1962 von dem ersten indonesischen Präsidenten Soekarno gegründet wurde. Die Gründung des Mandala Kommandos diente dazu, die Region West Irian zu befreien. Das Hauptquartier dieses Kommando lag in Makassar, Sulawesi, dan des Mandala Kommandos schlug der USA-Gesandte in den Vereinten Nationen vor, den Konflikt zwischen Indonesien und dem holländischen Königreich auf West Irian in die UN-Generalsvolksversammlung zu bringen. Dazu konnte Indonesien West Irian zurücknehmen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Kau jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak kurasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu, apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku?
Mungkinkah kau terbenar, mungkinkah kau terbenar untukku.
Vidi Aldiano, terbenar, das Richtigste. Sie sind bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien, für die Welt über die Frequenz, Sekusvelle 3355 kHz und live im voinews.id/German. This is Mal, Warren Warina, das Programm unser Indonesian präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, der indonesische Fischereiverband von Voll Online und Handline, AP2HI, hat einen Zertifizierungsprozess vom Rat Marine Stewardship Council MSC für 8 Fischereiunternehmen vom Thunfisch, die sich auf Fischfang von Stück für Stück oder one by one konzentrieren, initiiert. Diese Zertifizierung ist eine Referenz für das weltweite Thunfischereigeschäft. Bei der Durchführung von Geschäftstransaktionen und wird ein Zeichen dafür, dass das hergestellte Thunfischprodukt dem nachhaltigen Prinzip entspricht. Diese Zertifizierung wird vom Indonesischen Fischereiverband von Pol Online und Handline AP2HI in Zusammenarbeit mit den Internationalen Stiftung von Pol Online Foundation IPNLF und dem Indonesischen Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei KKP durchgeführt. Der Leiter von AP2HI, Janti Juari, sagte in einer offiziellen Erklärung am Montag, den 30. Dezember 2019, dass die Einbeziehung von 8 Thunfischfischerei im MSC-Zertifizierungsprozess ein Beweis dafür sei, dass die Zusammenarbeit der Interesseninhaber in Indonesien einen positiven Effekt habe. Diese Errungenschaft ist auch ein wichtiger Meilenstein für die Thunfischfischerei in Indonesien geworden. Die Fischereiunternehmen von Thunfisch verbreiten sich in allen Inselgruppen Indonesien wie Nord-Sulawesi, Nord-Molukken, Bandase und Flores in Süd-Indonesien. Bei der Durchführung des MSC-Zertifizierungsprozesses sind insgesamt 9 APH2HI-Mitgliedsunternehmen darin mitbezogen. Darüber hinaus gibt es 471 Fischfangschiffe, in dem 70% davon die Größe unter dem 10 Großtonnen oder GT haben und in der Anfangsstufe beim selektiven Thunfischfang aktiv mitbezogen sind. Janti Juari gab bekannt, dass der MSC-Zertifizierungsprozess ein Verbesserungsprogramm für die Thunfischerei auf nationaler Ebene werde. Dies umfasst das Datensammeln und Datenüberwachung. Der Prozess wird von lokalen Beobachtern von der Regierung, die wichtigen Informationen sowohl auf dem See als auch in einigen Häfen durchgeführt. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Kamu mau jadi yang kedua.
Pada set mit dem titel Cinta Rahasiaku, meine Geheimnisse Liebe von Natalie Sen. Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz sexuelle 3325 kHz und Livestream www.news.id/German. Liebe Zuhörer, nun waren wir Ihnen das Programm Wunderbar aus Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Di Sismar wedungi inen aine turisten atraksun di hulesong terus os pacitan osiafa fostelen. Raisen Ode erhulung haben eine Vielzahl von Möglichkeiten. Besuchen Sie nicht nur die Strände und genießen Kulinarisches, sondern bemühen Sie sich auch wissenschaftliche wie historische Touren zu Museen oder archäologischen Städten Ihrem Besuch hinzufügen. Pacitan ist zum Beispiel eine der Bezirke in Ossiafa, die touristische Attraktion mit Geschichte oder archäologischen Städten mit der Hulesong terus verbindet. Liebe Zuhörer, die Hulesong terus ist eine historische Touristenattraktion im Warengdorf Bezirk Punung, Pacitan Ossiafa. An diesem Ort können Sie die antike Städte sehen, die die Heimat der Menschen zu Urzeiten war. Die alte menschliche Behausung ist eine Höhle mit einer Länge von etwa 150 Metern, Breite von etwa 10 bis 20 Metern und einer Dachhöhe von 10 Metern. Liebe Zuhörer, seit 1999 ist diese Touristenattraktion sehr bekannt, weil dort ein altes menschliches Skelett, das schätzungsweise etwa 10.000 Jahre alt ist, gefunden wurde. Archäologen und Anwohner nennen dieses uralte menschliche Skelett Bah Sayem. Die Höhle Song Trus trägt recently zur Geschichte Indonesiens bei. Dan man findet hier viele prehistorische Objekte, die genutzt wurden wie Werkzeuge aus Knochen, Muscheln und Skelettresten von Tieren und Menschen. Es ist damit bewiesen, dass diese Höhle tatsächlich eine historische Vergangenheit voller archäologischer Überreste ist. Liebe Zuhörer, wegen seiner Geschichte wird auch immer noch der Ort zur Erforschung von Ausgrabungen verwendet, um andere prähistorische Waren zu finden. Und es ist kein Wunder, wenn es hier keine Fazilitäten für die Touristen gibt. Es sind lediglich öffentliche Toiletten, Parkplätze und Stände in der Gegend der Höhle Songtrus, die Speisen und Getränke anbieten, vorhanden. Die Höhle Songtrus ist sehr einfach zu besuchen. Die Touristen können private Fahrzeuge oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Die Öffnungszeiten zur Höhle sind von 8 Uhr bis 17 Uhr und die Eintrittsgebühr beträgt nur 3.000 Rupiah. Liebe Zuhörer, wenn Sie als Hobby die Fotografie haben, können Sie von der Höhle selbst, in der der neusteinzeitliche Mensch lebte, und von den Gemälden oder Zeichnungen an den Wänden der Höhle Fotos schießen. Liebe Hörer und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien über die Höhle Songtrus. Auf Wiederhören!
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Wajahmu, hatimu telah lama ku dambakan. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Ketika kau di sampingku, berdebar rasa di hatiku. Diriku tersipu malu karena dirimu. Ku ingin kau milikku. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I.
You and I.
Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Ku ingin kau milikku. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I.
You and I.
Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kau.
take it to the sky. Forever you and I, you and I. Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Kau milikku.
Das war das Lied mit dem Titel Mein, meine Geliebte. Gesungen von Petra Sihombing. Sie sind bei uns Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm disuntas, indem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über die Entdeckung der größten Statue auf dem Dieng Plateau in Central Java. Liebe Zuhörer, am 27. Dezember 2019 haben Bauern im Dorf Dieng Wetan im Kejajar Distrik im Wonosobo Becik die Ganesha Statue entdeckt. Die Ganesha Statue wird als das größte Statuenfundstück in Dieng bezeichnet. Der Mitarbeiter in der Behörde für Erhaltung der Kulturerbschaft BPCB in Central Java, Tusar, sagte, dass die Ganesha Statue von Bauern in einer Tiefe von etwa 50 cm in einem Kartoffelgarten gefunden wurde. Die Ganesha Statue hat eine Höhe von 140 cm und eine Breite von 120 cm. Der Zustand der Ganesha Statue ist nicht vollständig, das heißt ohne Arme und Kopf. Der Teil der Faust von Ganesha und der Mittelrüssel wurden getrennt entdeckt. Am Fuße der Ganesha Statue befindet sich ein Lotusblumenmotiv. Liebe Zuhörer, gleichzeitig wurde auch ein Dachteil des Tempels in Dieng entdeckt. Der Leiter des Dieng Tourismus Objektmanagements, Aryadi Darwanto, sagte, dass die Entdeckung der Ganesha Statue etwas Neues aufzeichnete. Diese Ganesha Statue ist die größte Statue, die auf dem Dieng Plateau entdeckt worden ist. Aryadi Darwanto sagte dazu weiter, weitere Untersuchungen seien erforderlich, ob sich die in der Nähe des Fundortes ein Tempel befindet oder nicht. Darunter, ob es dort auch eine weitere Ausgrabung geben wird oder nicht. Liebe Zuhörer, die Entdeckung von Statuen und Felsen in Dieng hat sich nicht nur einmal ereignet. Im September letzten Jahres wurden auch die Felsen am Dieng Terminals im Kejajar Distrik entdeckt. Die Felsen haben eine Vielzahl von Größen, einschließlich 15 mal 50 cm mit einer Dicke von etwa 30 cm. Die Feiern sind voraussichtlich eine Hinterlassenschaft des alten Mataram Königreichs. Im Dieng-Gebiet gibt es viele Tempel, unter anderem der Arjuna-Tempel, den Gatotkaca-Tempel und den Drawawati-Tempel. Dies ist ein Grund für viele Statuen und Felsen aus der Vergangenheit, die in der Umgebung von Dieng entdeckt wurden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das über die Entdeckung der Ganesha-Statue auf dem Dieng Plateau von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
Soal dasar mitem titel Insomnia, gesungan von Stereomantik. Sisi no by uns, Voice of Indonesia, aus Indonesian Video World, UBT Frequency, Kuswala 3,325 kHz, und live stream, voinews.id/German. Voice of Indonesia, aus Indonesian Video World.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regen Bogen. Heute spielen wir für Sie ein Poplied mit dem Titel Emosi Jiwa, Selicious Gefühl, gesungen von Yana Julio. Das Lied Emosi Jiwa wurde von Yana Yulio mit Lita Zen gesungen. Dieses Lied war der Soundtrack vom Im Jahre 1988 erschienenen Film Catatan Si Boy 2, die Zusammenarbeit von Yana Yulio und Lita Zen, wurde damals von Indonesischen Musikliebhabern sehr gut aufgenommen. Das Lied Emosi Jiwa erzählt die Geschichte der Trennung eines Liebespaars. Die Trennung war jedoch nur vorübergehend, weil sie so viel Liebe empfanden, dass sie sich einverstanden erklärten und sich nicht mehr verloren fühlen wollten. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied Emosi Jiwa, gesungen von Yana Yulio featuring Lita Zen aus Jakarta. Wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Menghangatkan hati, senyumanmu
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesian für die Welt, über die Frequenz Kuswala 3355 kHz und Livestream voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voinindonesia, und E-Mail voi@voinews.id.